zusammen, ich bin Matze und ich heiße euch herzlich willkommen zurück bei Im Traumgarten von dem Podcast von Gardena. Und in diesem Podcast spreche ich mit Hobbygärtnerinnen und Gärtnern und mit GartenexpertInnen über verschiedenste Gartenthemen. Alles, was das Gartenherz begehrt, und wir sprechen drüber, was ihr Garten aktuell hergibt, wie der aussieht. Und natürlich aber versuche ich Ihnen auch handfeste Gartentipps zu entlocken. Und das probiere ich jetzt bei Maria. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo, Matze.
Maria, ach du stellst dich am besten selber vor. Was soll ich über dich erzählen? Du weißt ja viel mehr über dich.
Alles klar, dann stelle ich mich mal vor. Also mein Name ist Maria Jimenez und ich bin die Gründerin des landwirtschaftlichen Betriebs Wilmers Gärten, gleich vor den Toren Berlins. Mhm. Genau, den betreibe ich jetzt seit etwa 7 Jahren. Vor 8 Jahren ist die Idee geboren und seit 7 Jahren ist alles so richtig losgegangen.
Okay, jetzt will ich natürlich gerne wissen, wie es dazu kam, weil ich weiß auch, dass du früher Malerin warst, vielleicht ja auch noch bist, aber dich dann quasi umentschieden hast und diesen Landwirtschaftsweg gegangen bist. Wie kam das?
Tja, das ist, wie die Dinge manchmal so kommen im Leben, ne? Das passiert dann einfach. Nein, also ich bin immer noch, oder ich sehe mich immer noch als Malerin oder als Künstlerin, das hört nicht auf. Das legt man nicht mal eben ab, wie so einen alten Hut. Aber ich bin zu Land gekommen. Das ist, hat familiäre Ursprünge und ja, habe mich dann entschlossen, die verschiedenen neuen oder ich sag's mal anders, also ich habe von meinem Schwiegervater, der hat uns Land angeboten, der hat das vor 25 Jahren gekauft in Brandenburg. Und das ist landwirtschaftliche Flächen, die also einmal rund um den alten historischen Schlosspark von Fritz von Schwerin liegen. Und der hat uns einfach gefragt, Kinders, was ist jetzt, ich habe dafür eigentlich keine Verwendung, ich bin jetzt 84, ich kann damit nichts machen. Wollt ihr das bewirtschaften oder nicht, sonst gebe ich das irgendwem anders. Und tatsächlich war ich da gerade an einem Punkt in meiner Karriere als Malerin und auch als Mutter von vielen Kindern, wo ich mich gefragt habe, was kann ich eigentlich aktiv dazu beitragen, dass die Welt meiner Kinder besser wird? Oder auch die Zukunft meiner Kinder gesichert ist auf so einer ganz, sage ich mal, auf so einer ganz erdigen Basis, ja. So das Essentielle. Und deswegen haben mein Partner und ich uns zusammengetan und haben gesagt, wir machen jetzt Landwirtschaft. Wir bauen jetzt oder wir pflanzen jetzt eine Landschaft.
Wow, okay, das klingt mega spannend, vor allen Dingen, weil es so mit so viel Neuem verbunden ist. Es sind ja ganz viele neue Herausforderungen, ganz vieles zu lernen, weil man fängt ja nicht einfach mal eben so an, Landwirtschaft zu machen, oder? Hast du dir ein Buch gekauft? Wie ging es los?
Also tatsächlich ging das so los, dass wir zuerst dachten, wir machen so einen klassischen Biohof und da geht es einfach um gutes Essen, ja, dass man also eine vernünftige ökologische Ernährung bereitstellt und so weiter. Aber je mehr wir uns mit dem Thema auseinandergesetzt haben, wie Nahrungsmittel produziert werden und uns dann auch zunehmend mit regenerativen Methoden auseinandergesetzt haben, wie beispielsweise auch Agroforstsystemen oder holistischem Management oder Market Gardening, umso mehr habe ich festgestellt, dass das eigentlich, also die Art und Weise, wie wir Nahrungsmittel produzieren, uns wirklich Lösungen bereithält für ganz, ganz viele große Probleme unserer Zeit, denen wir als Menschheit gerade so gegenüberstehen. Und dass man viele dieser Methoden der Nahrungsmittelproduktion in der industriellen Agrarkultur wirklich nirgendwo wiederfindet. Mhm. Also vor allem in Deutschland musste ich wirklich lange suchen, bis ich mal irgendwo ein Agroforstsystem gefunden habe oder ein Market Garden erst recht. Und so habe ich überlegt, dass das Schönste eigentlich mit dieser Landschaft zu tun wäre, eigentlich genau diese vielen verschiedenen regenerativen Methoden beispielhaft umzusetzen und zu zeigen, hey, schaut mal Leute, das können wir auch machen.
Wow.
Und wir können Nahrungsmittel produzieren, ohne die Erde dafür zu zerstören. Und im Gegenteil, wir können sogar Boden aufbauen durch die Art und Weise, wie wir Nahrungsmittel produzieren. Das heißt, nicht nur zurückgeben an Mutter Natur, sondern auch einen positiven Beitrag leisten, dass die Dinge besser werden. Und ganz wichtig dabei, also Nahrungsmittel produzieren nicht nur für den Menschen, sondern für alle Lebewesen, mit denen wir uns diesen Ort teilen. Inklusive der Bodenlebewesen, die wir so oft vergessen.
Okay, wow. Also das klingt traumhaft und wunderschön. Im wahrsten Sinne im Traumgarten von sind wir also gerade. Jetzt hast du ein ganz großes Fass aufgemacht und du musstest mir nach und nach langsam erklären. Ich möchte das wirklich erkunden mit dir. Du hast gesagt, dass es diese regenerative Landwirtschaft Methoden bereithält, die der Welt helfen können. Genau. Welche sind denn das?
Also nehmen wir beispielsweise einfach mal das Wort Agroforst. Das sagt, glaube ich, heutzutage immer noch den meisten nicht so wirklich viel. Das ist eine ganz, ganz alte, eigentlich ein ganz altes Wissen, oder es war früher ganz normal, dass Bäume auf einem Acker stehen. Das heißt, dass wir müssen uns das eigentlich so anschauen. Wenn wir in die freie Natur gucken, dann finden wir in der Natur nirgendwo Monokultur. Das gibt es einfach nicht. In der Natur gibt es immer eine riesige Vielfalt, die sich auch gegenseitig stützt und bedingt.
Ja.
Also wir alleine als Menschen könnten nicht viel anrichten auf diesem Planeten. Und genauso geht es aber auch vielen Pflanzen. Also den Pflanzen geht es in Monokultur nicht gut. Und bevor wir also diese industrielle Agrarkultur eingeführt haben und alle Bäume und Hecken von den Feldern entfernt haben, um einfach riesige Erträge mit großen Maschinen zu erwirtschaften, war es völlig normal, dass auf Feldern auch Bäume standen, dass Felder umrahmt wurden von sogenannten Knicks oder Hecken. Und diese Hecken und diese Bäume, die haben ja eine Funktion im Ökosystem. Und die wurden also komplett ausradiert. Dafür haben wir dann riesige Ackerschläge bekommen. Auf diesen riesigen Ackerschlägen produzieren wir jetzt sehr viel Lebensmittel von meist denselben Sorten. Also die Vielfalt an Lebensmitteln hat sich extrem reduziert. Durch eine Gleichmachung, das hat auch mit der Vereinfachung in Supermärkten und den Transportwegen und so weiter zu tun. Die Menschen, die jetzt so einen Gardena-Podcast schauen, die werden sich schon auch so ein bisschen damit vielleicht beschäftigt haben oder davon wissen, wovon ich jetzt rede. Und wir haben also eine große Vielfalt zerstört und weggenommen. Und im Agroforst-System ist es eigentlich so, dass wir diese Bäume wieder zurück auf den Acker holen. Aber auf eine Art und Weise, wie er sich trotzdem noch sehr gut bewirtschaften lässt. Das heißt, wir müssen jetzt nicht permanent fürchten, dass wir auf unserer Ackerfläche mit dem Traktor gegen einen Baum fahren, sondern wir haben die Bäume in Reihen so gepflanzt, dass man eben 30 Meter Ackerfläche hat, dann 4 Reihen Bäume, dann wieder 30 Meter Ackerfläche etc. pp.
Okay.
Und Agroforstsysteme können eben ganz, ganz viele unterschiedliche Gesichter haben. Die können sehr simpel sein. Das heißt, man pflanzt nur eine Baumart oder man pflanzt sehr unterschiedliche Baumarten wie Nuss- und Obstbäume, die man auch dann nochmal zusätzlich beernten kann. Und wir haben ganz viele unterschiedliche Agroforstsysteme gepflanzt, mittlerweile über 100 Hektar und etwa 200.000 Bäume auf unseren Flächen.
Wow. Okay.
Genau. Und jetzt schauen wir uns mal an. Also Bäume speichern natürlich CO2. Das ist so das super Argument von allen. Okay, wir brauchen einfach mehr Bäume in den Flächen und wir können jetzt nicht überall nur im Wald immer Bäume pflanzen, sondern warum pflanzen wir nicht auch Bäume auf dem Acker? Dann ist einmal dieses Argument mit dem CO2. Dann gibt es aber auch einen riesigen Vorteil durch die Bäume, indem die den Wind bremsen. Das heißt, unsere ausgeräumten Ackerflächen leiden zunehmend an Winderosion, aber auch Wassererosion. Und die Bäume, die helfen einfach, die bilden so natürliche Barrieren vor dem Wind. Und die Bäume helfen uns auch ganz stark, die Wasserhaltefähigkeit des Bodens zu verbessern. Beispielsweise auf einem sehr großen Ackerschlag bei uns, das sind so 30 Hektar, knapp 30 Hektar, da haben wir nur Pappeln gepflanzt. Und die Pappeln, die wachsen im sehr trockenen Brandenburg, das ist ja fast eine Wüste hier, wachsen sehr, sehr schnell und komplett ohne Bewässerung. Die kann man pflanzen unbewurzelt. Die treiben aus wie eine Weide auch, einfach aus einem Ast. Das heißt, das sind einfache Pflanzruten, die steckst du in den Boden. Und die Pappel ist ein sogenannter Pionierbaum. Die wurzelt dann sehr, sehr tief in die tiefen Schichten des Bodens und holt sich von ganz weit unten das Wasser und zieht es nach oben und stellt es natürlich auch durch ihre Feinwurzeln dann in der Fläche bereit. Das ist eine tolle Sache. Dadurch kann sie halt in der wirklich extrem trockenen Gegend sehr gut wachsen. Und das andere ist, dass unter einem Baum ist der Boden immer wie so ein Schwamm. Das heißt, alleine durch diese ganzen vielen Wurzeln und auch Feinwurzeln, die absterben, die hinterlassen ja so kleine Röhren. Und dadurch ist einfach die Wasserinfiltration nennt man das, also das Vermögen des Bodens, Wasser aufzunehmen, extrem erhöht.
Okay.
Und das Weitere, was an den Pappeln so toll ist oder an sich an Bäumen auf dem Acker so toll ist, ist, dass die natürlich auch ihr Laub verlieren, dass die also nicht nur die absterbenden Feinwurzeln haben, sondern auch Laub, was sie abwerfen im Herbst Und das bildet so eine ganz natürliche Mulchschicht und füttert den Boden natürlich zurück, weil das einfach verrottende Biomasse ist, die wir brauchen. Und zwischen den Pappeln siedelt sich Leben an. Nicht nur zwischen den Pappeln, sondern auch bei uns in den Obst- und Nussanlagen. Da finden wir einfach eine Vielzahl an Kleinstlebewesen, an ganz vielen neuen Insekten, die wir vorher nicht hatten. Da breiten sich ganz viele tolle Pflanzenarten aus, die vorher einfach gar nicht so den Raum hatten. Mhm. Das sind also so kleine Mini-Biotope in diesen Reihen. Und das ist ganz schön.
Aber auch Schädlinge, Fragezeichen?
Nein.
Okay.
Keine Schädlinge. Keine Angst vor Schädlingen. Nein. Bis jetzt hatten wir noch keinen einzigen Schädling. Und im Gegenteil, es ist ja auch so, dass wenn du ein funktionierendes Ökosystem hast, dann gibt es immer eine schöne Balance aus Schädlingen und Nützlingen. Bis jetzt hatten wir keine Probleme mit Schädlingen.
Okay. Also das klingt super überzeugend. Die eine Frage, die sich mir aufdrängt, ist, dass natürlich nicht jede unserer HörerInnen 300 Hektar Land hat mit hunderttausenden Bäumen. Lohnt es sich auch schon, einen Baum in seinen Garten zu pflanzen oder zwei?
Natürlich lohnt sich das. Bäume sind immer gut. Aber gerade auf so kleinen Flächen würde ich immer zu einer Vielfalt an Bäumen raten. Ich habe jetzt gerade ein System erklärt, das sind unsere großen Ackerflächen, wo wir also auch mit unserem Traktor fahren und wo wir nicht viel Möglichkeit haben, auch Bäume einzeln zu pflegen oder einzeln zu versorgen. Und da eignet sich eben so eine Pappel sehr gut. Und auf den anderen Agroforst-Standorten, die wir haben, das sind eben auch ganz, ganz viele unterschiedliche Baumarten, die wir da haben. Da haben wir verschiedene Obstbäume und Nussbäume und verschiedene Laubbäume und sowas. Und auf kleinen Flächen würde ich immer dazu raten, da eine Vielfalt entstehen
zu lassen. Also nicht ganz viele von einer Sorte, sondern mehrere unterschiedliche. Genau. Was ja auch, also es hat mir total eingeleuchtet, auch gerade im Rahmen des Klimawandels und immer heftigeren Naturereignissen, dass dann so Bäume wirklich sehr, sehr schützend sein können. Das ist natürlich ein Gedanke, der ich persönlich bin noch gar nicht drauf gekommen. Sehr schön. Jetzt hilf mir doch mal so ein bisschen und hol am besten alle, die zuhören, auch mit rein. Dein Thema ist regeneratives Gärtnern oder regenerativer Landschaftsbau quasi, richtig? Hast du da Tipps, wie man auch im Kleinen bzw. jeder Einzelne dran gehen kann, regenerativ zu sein?
Ja, unbedingt. Also regenerativ bedeutet ja nicht nur, ich sage mal, es ist eine Stufe höher eigentlich noch als diese ökologische Landwirtschaft, weil wir eben nicht nur auf Pestizide und Herbizide natürlich verzichten und den Boden auch zurückfüttern, sondern wir versuchen durch unsere Art und Weise der Bewirtschaftung eben aktiv daran mitzuwirken, dass das Bodenleben noch verbessert wird. Mhm. Dass wir also noch dazu beitragen, dass es noch besser wird, als es vorher schon war. Also Boden aufbauen statt abbauen sozusagen. Mhm. Genau, unser Gemüsegarten, der ist wahrscheinlich noch am ehesten zu vergleichen mit so einem Kleingarten zu Hause. Da bauen wir eben hauptsächlich Gemüse an, aber auch verschiedene Kräuter und essbare Blüten und die verkaufen wir auf dem Markt. Und das ist wirklich ein ganz tolles System, weil es durch eine sehr, sehr genaue Planung der verschiedenen Gemüsesorten über das Jahr eben ermöglicht und auch eine starke Rotation auf den Beetflächen ermöglicht, dass wir wirklich jeden Zentimeter des Gartens optimal nutzen und also so viel rausholen, wie wir können. Das kann man natürlich so in einem Garten zu Hause, wenn man noch arbeiten geht und so weiter, nicht so betreiben. Aber was man vielleicht sich mitnehmen kann fürs regenerative Gärtnern, ist, dass man möglichst im eigens hergestellten Kompost anbaut, dass man also überhaupt auch erstmal Kompost herstellt im Garten. Ich glaube, das machen auch alle, die einen Garten haben, ist, dass also alles, was wir haben an Biomasse, kein Abfall ist, sondern wertvoll für die Natur und wieder zurückgeführt werden kann als Nährstoff. Mhm. Und dann ist es wahnsinnig wichtig, nie zu pflügen, sondern den Boden und das Bodenleben total unberührt zu lassen und ungestört zu lassen, weil wir eben genau dieses Bodenleben, diese ganzen Mikroorganismen, die ganzen Tierchen, die Würmer unbedingt brauchen, um eben einen nährstoffreichen Boden zu haben.
Okay.
Und das, was wir maximal machen in unserem Gemüsegarten, ist den belüften mit so einer Broad Fork. Das ist so eine große Grabegabel, die steckt man nur rein, die hat so große Zinken und dann rüttelt man ein bisschen hin und her und hat quasi das Erdreich etwas belüftet. Aber es wird niemals umgebrochen.
Auch nicht, wenn ihr so einen total lehmigen, festen, sagen wir mal, unwirtlichen Boden hättet?
Das ist natürlich eine größere Herausforderung, wenn man einen lehmigen Boden hat. Und man kann das natürlich bei einem lehmigen Boden mal machen, sogar gerade wenn man Beete anlegt oder sowas. Mhm. Aber auch auf einem lehmigen Boden gilt, dass Pflügen möglichst verzichtet wird.
Okay. Tendenziell höre ich bis jetzt raus, dass du versuchst, ein möglichst sich selber stützendes Ökosystem zu bauen bzw. wiederherzustellen, wenn es früher einfach nur eine Monokultur war. Ist das richtig?
Genau, richtig. Ja. Also da, wo bei uns der Betrieb, als wir den übernommen haben, war es einfach, waren es ganz ausgeräumte, degradierte Sandackerflächen. Und mittlerweile ist das ein richtiger Garten Eden mit also wahnsinnig vielen Bäumen, wie ich ja schon erzählt habe. Mhm. Und ganz vielen unterschiedlichen Arten und Gemüsegärten. Und die Rinder laufen über die Ackerflächen. Wir haben Bienen und ja.
Jetzt habe ich, habe so viele Fragen. Ich weiß gar nicht, welche als erste.
Leg los.
Ja, genau. Und zwar, also zum einen, dieses Baumthema interessiert mich natürlich sehr. Vor allen Dingen aber auch, du hast schon von Pappeln erzählt. Jetzt sind Pappeln natürlich, die wachsen ja auch sehr, sehr hoch und groß und nicht jeder hat Platz dafür im Garten. Was für ein Baum hat denn was für Eigenschaften für das Ökosystem und welchen sollte ich mir pflanzen? Gibt es so einen Superbaum?
Nein, das ist ja völliger Quatsch. Also da, das kommt natürlich immer auf den eigenen Garten an. Es gibt ja nicht einen Superbaum, der für überall gilt, sondern man muss immer, und das ist, glaube ich, die wichtigste Lehre, wenn man anfängt zu gärtnern, ist, dass man in so eine Demut kommt als Mensch und einfach versucht, die Natur zu beobachten und zu verstehen und nach den Regeln der Natur zu arbeiten, nicht nach den Regeln von irgendwelchen Lehrbüchern oder sowas. Natürlich gibt es auch gute Lehrbücher, aber ich glaube, es tut uns ganz gut, wieder in so eine Beobachtung zu kommen und in so eine, sich selber in so eine Position zu setzen, dass die Natur uns eigentlich überlegen ist und das wieder zu verstehen. Das heißt, was habe ich da für einen Boden? Wo kommt der Wind? Wo ist der Wind besonders stark? Aus welcher Richtung fegt er über die Fläche? Wie steht die Sonne? Also das sind so Anfangsüberlegungen, die man, wenn man jetzt einen Garten neu anlegt oder sowas, wenn man sich so orientiert. Aber den Superbaum gibt es nicht.
Okay.
Würde ich mal sagen. Vielleicht weiß jemand da mehr.
Na gut, ich hoffe natürlich immer, dass ich den ultimativen Tipp kriege und jetzt weiß, alles klar, dann pflanze ich mir am besten diesen oder jenen Baum in den Garten. Bevor ich dich bitte, mich nochmal mitzunehmen, wie ich so einen Garten anlegen kann, würde ich gerne wissen, bei dir ging es ja auch irgendwann los, vor 7 Jahren ungefähr, hast du gesagt, ne? Mhm. Und musstest du ja wahrscheinlich ganz viel über die Natur lernen und feststellen. Und wahrscheinlich hast du auch ganz viel falsch gemacht. Gab es einen Garten-Fail, von dem du erzählen kannst oder einen Landwirtschafts-Fail? Ja, erzähl.
Ja. Das, keine Angst vorm Scheitern, sage ich nur. Wir haben einen Nussgarten, also auch ein Agroforst-System gepflanzt aus, also bestehend nur aus Nussbäumen. Und das waren also Nussbäume, Esskastanien, Walnüsse etc. aus anderen Klimazonen, also Klimazonen, die in der Trockenheit schon besser gewöhnt sind. Also, oder Bäume aus Klimazonen, wo eben schon so Dürre eigentlich an der Tagesordnung ist. Mhm. Und das war ein Agroforstsystem, das haben wir mit einem Planer zusammen geplant. Und der hat halt gesagt, ja, das funktioniert auf jeden Fall. Ihr müsst jetzt einfach nur die und die Bäume kaufen und dann müsst ihr die überhaupt nicht bewässern, weil die kennen das schon, nicht bewässert zu werden. Und eben, die kommen schon viel besser mit der Trockenheit zurecht etc. Und das haben wir dann auch so gemacht. Und alle Bäume sind vertrocknet.
Nein.
Also wir haben dann tatsächlich auch noch ein bisschen, irgendwann sind wir dann hingefahren mit dem Wasserfass und haben natürlich immer weiter gegossen, aber da war es dann auch schon zu spät. Weil natürlich da ist so die Theorie, die sich so ganz gut anhörte, mit der Wirklichkeit total aufeinander geprallt. Deswegen würde ich auch dazu raten, vielleicht nicht unbedingt irgendwelche Planer ranzulassen, sondern auch so ein bisschen der eigenen Intuition da zu vertrauen. Und diese Bäume, die wir da gekauft haben, die kamen zwar aus trockenen Gegenden, aber die kommen ja auch dort aus Baumschulen. Und in den Baumschulen werden die zumeist so verschult und verhätschelt, dass sie gar nicht tief wurzeln, sondern eben relativ flache Wurzelsysteme bilden. Und wenn sie dann auf so eine trockene Fläche kommen, ist es einfach, fällt es denen unheimlich schwer, da runter zu wurzeln und sich wirklich da das Wasser zu holen, wo sie es kriegen können, wenn sie es halt nicht vorher gelernt haben. Das ist wie bei Kindern.
Okay, krass. Das heißt, da kann auch mal was schiefgehen und das gehört mit dazu und ist auch in Ordnung. Aber was habt ihr dann gemacht? Dann wart ihr einfach, das war ja wahrscheinlich auch viel Geld, das ihr investiert habt, da wart ihr erstmal richtig genervt wahrscheinlich.
Da waren wir genervt, aber wir haben die Lehre angenommen und gesagt, gut, jetzt ersetzen wir die Nussbäume mit Obstbäumen und wir bohren einen Brunnen an der Stelle und der hat einen kleinen Generator dran. Das heißt, immer dann, wenn es besonders trocken ist, dann werden die Bäume mit einer Tröpfchenbewässerung bewässert. Das heißt, sie werden bewässert, aber sie werden so bewässert, dass es immer noch sehr, sehr wassersparend ist und schonend. Genau, dass also nicht zu viel Wasser da entnommen wird.
Wenn ich jetzt meinen Garten neu gestalten will, der war bis jetzt einfach nur eine Wiese zum Beispiel oder zumindest stand da kein Baum und ich möchte jetzt gerne Gemüse anbauen. Du hast eben gerade von einer hohen oder starken Rotation gesprochen, um den Ertrag möglichst zu erhöhen. Wie würdest du es angehen? Einfach nur mal angenommen, ich hätte gar keine Ahnung, was mache ich als erstes?
Also es ist sehr, sehr schwer, so eine Frage zu beantworten, weil es einfach wirklich darauf ankommt, auch vor allen Dingen, wie viel Zeit habe ich für meinen Garten? Bin ich da nur am Wochenende? Bin ich da ab und zu mal nach der Arbeit? Wie viel bin ich auch bereit, da zu arbeiten? Ich würde also Leuten, die nicht jeden Tag in ihrem Garten stehen, nicht raten, so ein System zu fahren, wie wir das machen, weil bei uns funktioniert das, weil wir jeden Tag, den ganzen Tag da sind. Und deswegen natürlich auch diversen Schadinsekten, die da kommen, immer sofort Herr werden können, weil wir einfach immer sofort zur Stelle sind und das funktioniert nicht in einem Garten hinterm Haus. Also wenn man sich so einen Garten anlegen möchte und auch ein bisschen selbst versorgen möchte, sich aus dem Garten, dann würde ich eigentlich schon mal dazu raten, Hochbeete anzulegen, weil die einfach relativ pflegeleicht sind. Da kommen eben auch zum Beispiel Schnecken oder sowas, gerade wenn du sagst, das ist eine Wiese gewesen, der Garten, da vielleicht ein bisschen feuchter oder sowas, dann sind da schnell Schnecken auch. Und gerade wenn man einen Salat anbaut oder so, dann ist sofort der ganze Salat aufgefressen. Und so ein Hochbeet müssen die erstmal klimmen. Das heißt, da würde ich vielleicht dazu raten, ein paar Hochbeete anzulegen, schön mit Reisig unten, schauen, dass man einen guten Ort für einen Kompostplatz sich aufbaut und vielleicht sogar einen Wurmkompost. Also man kann sich auch so kalifornische Regenwürmer im Internet sogar bestellen und sich seinen eigenen Wurmkompost produzieren. Der ist besonders nährstoffreich. Das ist natürlich immer toll für Pflanzen. Dann würde ich immer darauf achten, dass ich nicht nur Gemüse anbaue, sondern auch eine große Vielfalt an anderen Pflanzen habe. Also Pflanzen, die für die Bestäuberinsekten gut sind. Das können also Blühpflanzen sein, das können aber auch Bäume sein, das kann eine kleine Hecke sein, die man, also diverse Sträucher, die man dann vielleicht so umrahmend irgendwie noch im Garten pflanzt. Man kann viel machen, auch auf kleiner Fläche, kleine Paradiese schaffen.
Das klingt total schön und romantisch und das will ich jetzt auch bitte. Das lass uns doch nochmal, angenommen jetzt, du hättest keinen Riesengarten, sondern auch einen kleinen. Was wäre oder was ist vielleicht sogar deine Lieblingspflanze? Hast du eine?
Oh, das ist auch wieder so eine schwere Pflanze. Was ist deine Lieblingsfarbe? Ich mag so viele Farben gern und ich liebe so viele Pflanzen. Was ist meine Lieblingspflanze? Also ich habe eine Lieblingsblume, das ist die Jungfer im Grün oder auch Nigella genannt. Das variiert aber auch immer so ein bisschen. Manchmal ist der Mohn meine Lieblingsblume. Mohn in allen Variationen. Es gibt einfach, die Natur bietet so eine unfassbar vielfältige Schönheit, dass man eigentlich, also sich wirklich, es wäre frevelhaft, sich da nur für eins zu entscheiden. Für mich ist eigentlich die Vielfalt das, was so schön ist an der Natur und auch am Leben. Und das ist für mich auch jeden Tag wieder Ansporn, meine Lebenszeit darauf zu verwenden, der Natur zuträglich zu sein. Das heißt, in meiner Lebenszeit dafür zu sorgen, dass ich der Natur dienlich bin und dass ich dem Leben dienlich bin und es nicht ausbeute, sondern was zurückgebe.
Das ist ja auch dieser Demutsgedanke, den du eben angesprochen hast, den ich als Basis für das Handeln sehr, sehr schön finde. Du hast auch gesagt, dass die Landwirtschaft, wie sie heute auf der Welt größtenteils ist, so der Natur nicht dienlich ist. Wie stellst du dir denn vor, kann das gehen, dass Leute sich an euch ein Beispiel nehmen? Oder was würdest du der Landwirtschaft sagen, wenn du jetzt mal alle ansprechen könntest?
Es ist erstmal nicht so, dass ich andere Landwirte oder mir herausnehmen würde, andere Landwirte für das zu verurteilen, was sie machen. Jeder handelt da so nach eigenem besten Wissen und Vorstellung. Ich bin also hier nicht die Expertin, die sagt, das, was ihr macht, ist falsch und das, was wir machen, ist richtig. Aber wir haben in der Landwirtschaft und in der Nahrungsmittelproduktion, also als alle Landwirte zusammen, überall auf der Erde, sehr ähnliche Probleme. Wir haben damit zu kämpfen, dass also unsere Erde nicht mehr genug Nährstoffe hat und dass also die Nährstoffe immer weniger werden in dem Boden, der uns ernährt. Dass die VerbraucherInnen auch gar nicht mehr den Zusammenhang erkennen zwischen einer gesunden Erde und gesunden Menschen oder auch einer Nahrungsmittelproduktion. Weil schlichtweg, wenn keine Nährstoffe mehr im Mutterboden vorhanden sind, dann gibt es auch keine Nährstoffe mehr, die wir in uns aufnehmen können. Wir stellen diesen Zusammenhang einfach nicht mehr her. Wir haben uns in den letzten Jahrzehnten einfach daran gewöhnt, dass die Lebensmittel aus dem Supermarkt kommen. Und das ist also wahnsinnig convenient, also bequem. Ja, wir gehen zur Arbeit und wir müssen nicht irgendwie nach der Arbeit noch auf den Hof fahren, irgendwo zum Bauern und unsere Kartoffeln holen, sondern wir gehen halt in Rewe oder in Edeka oder in Netto oder im Pennymarkt. Und wir kaufen dann da aber auch Lebensmittel aus Kenia, aus China, ein aus Peru, Sachen, die also fünfmal quer um die Welt gereist sind und die eben zumeist aus einer Form der Landwirtschaft entspringen, die 0,0 daran interessiert ist, dass es der Erde gut geht oder dass wir der Erde was zurückgeben, sondern die industrielle Landwirtschaft orientiert sich an den Regeln des kapitalistischen Systems, nämlich Wachstum und ganz, ganz viel für ganz wenig Geld möglichst zu produzieren. Und so produzieren wir also eine extreme Masse an Lebensmitteln und zwar viel mehr, als wir tatsächlich konsumieren. Denn ein Großteil der Lebensmittel, die produziert werden weltweit, wird weggeschmissen, bevor irgendjemand das zu essen bekommt. Und somit zählt für mich also auch dieses Argument, was also so oft einem irgendwie auf den Tisch geklatscht wird, also mit regenerativer Landwirtschaft kannst du ja die steigende Population der Menschheit nicht ernähren. Das zählt für mich überhaupt nicht, weil wir also mit der Form, wie wir jetzt gerade Landwirtschaft betreiben, unsere Lebensgrundlage zerstören, nämlich mal mindestens den Mutterboden und eben das Lebensmittel, was wir produzieren, überhaupt gar nicht mehr wertschätzen, weil wir es eben wegschmeißen oder also zu Dumpingpreisen, wenn es nicht von der Industrie weggeschmissen wird, wird es zu Hause weggeschmissen, weil man kauft sich halt dann irgendwie 2 Kilo von irgendwas, obwohl man irgendwie nur ein halbes Kilo vielleicht verbrauchen will und der Rest landet in der Tonne. Ich rede da aus eigener Erfahrung, denn ich selbst bin auch so mit Lebensmitteln umgegangen, bevor ich mich mit dem Thema Landwirtschaft beschäftigt habe und verstanden habe, dass das die Essenz unseres Lebens ist. Wie geht es der Natur? Denn wir sind die Natur. Und wir verstehen Naturschutz immer so als etwas, also die Natur ist irgendwas, was so außerhalb von uns stattfindet. Dabei sind wir selber das. Und das sollten wir vielleicht besser uns wieder vor Augen führen. Und ich glaube, also wir haben einfach in der Landwirtschaft ein großes Problem. Das ist zum einen dieser Nährstoffmangel und zum anderen aber auch solche Sachen wie Dürre. Es kommt viel zu wenig Regen vom Himmel. Wir müssen schauen, wie wir das Wasser besser in den Flächen halten, also gerade in so Gegenden wie Brandenburg. Und dann, ja, Klimawandel kann man auch immer wieder anführen. Das ist natürlich auch ein Faktor, ob jetzt Menschen gemacht oder nicht Menschen gemacht. Darüber will ich mich überhaupt nicht streiten, aber die Sonne brennt sehr heiß auf unsere Ackerflächen. Und wenn unsere Ackerflächen unbedeckt sind und einfach brach da liegen, dann geht der Boden kaputt. Zum einen wird er vom Wind verweht, vom Wasser ausgewaschen und die Mikroorganismen im Boden werden auch einfach weggebrutzelt. Und in der regenerativen Landwirtschaft oder konservierenden Landwirtschaft sorgen wir dafür, dass der Boden ganzjährig bedeckt ist. Ich hatte ja schon erwähnt, dass wir nicht pflügen, also auch auf unseren Ackerflächen wollen wir nicht pflügen. Und wir sorgen dafür, dass wir also durch Untersaaten, durch Mulchschichten den Boden immer bedeckt halten, dass also die Feuchtigkeit, die im Boden ist, nicht so leicht auch verdunsten kann nach außen, sondern gehalten wird in der Fläche. Das heißt, wir versuchen uns anzupassen an die sich ändernden Bedingungen, die wir haben. Und ich glaube, dass also die Bäume, die sind ein Teil des Puzzles. Aber das andere Teil ist eben ganz wichtig, auch dieser Verzicht auf das Pflügen. Dadurch wird also nicht nur das Bodenleben unterstützt, sondern eben auch die Wasserhaltefähigkeit extrem verbessert, denn dieser Humusgehalt im Boden wird aufgebaut und auch diese Mineralien, die in der oberen Bodenschicht vorhanden sind, die dafür sorgen, dass das Wasser besser im Boden gehalten wird, sind einfach dann noch da. Und unsere Kühe beispielsweise, die stehen nicht etwa im Stall, sondern die grasen auch auf den Ackerflächen. Das heißt, wenn bei uns zum Beispiel der Roggen geerntet wird, dann kommen die Kühe auf den Acker, trampeln das übrig gebliebene Stroh herunter. Das wird zu einer Mulchschicht automatisch. Und die fressen die Untersaat. In dem Fall ist es zum Beispiel ein Kleegras-Untersaat. Und das fressen die. Und die trampeln den Rest runter. Das heißt, der Boden ist wieder geschützt und versiegelt. Und durch die Ausscheidungen der Kühe wird der Boden optimal gedüngt. Und dann kommen wir mit der Direktsaatmaschine und säen die nächste Frucht ein. Und so schaffen wir es einfach, wirklich mit den Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen, in dem Fall auch Wasser, besonders sparsam umzugehen und den Boden, ja, einfach darauf vorzubereiten, was ihm noch so bevorsteht.
Ja, wow.
Wenn es immer heißer wird. Ja. Und ich glaube mal, auch wenn es noch einige gibt, die sagen, ja, das geht nicht und wir brauchen mehr Technik und wir brauchen noch mehr Pestizide und wir brauchen noch mehr Herbizide und dies und jenes, irgendwann werden es auch alle verstehen, dass das vielleicht ein bisschen schlauer ist, nach den Regeln der Natur zu spielen.
Das klingt auf jeden Fall total schlau und nachvollziehbar. Man sollte sofort damit anfangen. Das ist, naja, wirklich eine sehr inspirierende Gedanken für Menschen, die Landwirtschaft in großer Dimension betreiben quasi. Jetzt versuche ich natürlich auch immer, das ein bisschen runterzubrechen für mich, aber auch natürlich für alle, die zuhören, die vielleicht keine großen Ackerflächen haben. Das heißt, vielleicht hast du noch ein paar Tipps oder Ideen, wie ich selber Lebensmittel saisonal anbauen kann in Bioqualität, am besten ohne Pestizide und Herbizide. Gibt es da Dinge, auf die ich ganz konkret achten sollte?
Ja, also ich achte bei uns im Gartenbau sehr stark darauf, dass ich gutes Saatgut verwende. Und das ist meistens Saatgut von Unternehmen, die dafür sorgen, dass wir also die letzte verbleibende Vielfalt an Saatgut nicht noch verlieren. Wir haben ja schon ungefähr 90% der Vielfalt an Saatgut verloren, an verschiedenen Gemüsesorten, Kräutern, Kartoffeln, Mais etc. Und da ist also noch so ein kleines bisschen was übrig. So Gartenfreaks wissen das auch. Es gibt auch so Tauschbörsen für Saatgut und so weiter, weil man das tatsächlich auch gar nicht selber weiterverkaufen darf. Aber es gibt eben auch ein paar schöne Firmen. Da sind, ich darf jetzt wahrscheinlich hier keine Namen nennen, aber es gibt schöne große Firmen auch, die sich dafür einsetzen, samenfeste Sorten weiter zu verbreiten. Samenfest ist schön, weil man eben dann auch selber das Saatgut immer wieder aufbewahren kann. Das heißt, aus der Gurke, die ich angebaut habe, im einen Jahr nehme ich dann ein paar Samen raus und hebe sie auf fürs nächste Jahr und kann sie auch an meine Freunde und Verwandten weitergeben oder an meine Enkelkinder oder wie auch immer. Ich finde, das ist was ganz Schönes, was so verloren gegangen ist. Ich weiß das noch von meiner Tante früher. Die hat das auch so gemacht. Die hatte immer so eine kleine Mini-Samenbank in der Vorratskammer unten und da hat sie immer ihr ganzes Saatgut aufbewahrt. Und dann eben im nächsten Jahr im Garten wieder angepflanzt. Das ist auch ganz viel altes Wissen. Also vielleicht müssen wir uns einfach nur noch mal so ein bisschen zurückerinnern, wie das alles mal war, als wir nämlich uns auch noch viel mehr und viel öfter selbst versorgt haben. Das kann jetzt nicht jeder in der Stadt machen, aber mindestens jeder mit einem Garten. Das ist einfach auch eine große Freiheit, die man dadurch genießt und eine große Autarkie. Das ist auch was Tolles, dass man das kann, dass man in der Lage ist dazu, sich seine Lebensmittel selbst zu produzieren.
Wenn ich jetzt gerne dieses alte Wissen nutzen möchte, um mich selbst zu versorgen, weil ich sage, oh, ich habe einen Garten, eigentlich nutze ich den zu wenig. Wen rufe ich denn an? Kann ich bei dir anrufen? Oder soll ich meinen Nachbarn fragen, der vielleicht im Garten zugange ist? Das scheint eine schlaue Idee zu sein, oder?
Ja, das kann man natürlich machen. Also mich anrufen theoretisch sehr gerne, aber ich habe so wahnsinnig viel zu tun. Ich fürchte, ich werde dann der Aufgabe nicht wirklich gerecht werden. Aber es gibt mit Sicherheit, also es gibt tolle Bücher auch, die man sich durchlesen kann. Moment mal, wie war denn das eine? Das habe ich vor vielen Jahren mal gelesen. Das ist auch ein ganz bekanntes Buch. John Seymour, Selbstversorgung aus dem Garten. Das ist toll. Und wer es ein bisschen größer mag, der kann The Market Gardener lesen. Das gibt es, glaube ich, auch auf Deutsch. Der Marktgärtner müsste es heißen.
Stichwort Pestizide und Herbizide. Kann ich die denn vermeiden? Weil es gibt ja nun mal immer mal wieder Schädlinge und dann ist das irgendwie häufig der erste Gedanke, da muss ich irgendwie was tun und dann greife ich zu sowas. Gibt es einen ganz konkreten Tipp, den du hast?
Ja, also wir benutzen die tatsächlich überhaupt gar nicht, auch keine Biopestizide und es funktioniert wunderbar. Mir ist das auch noch nicht in den Sinn gekommen, irgendwie sowas zu benutzen, weil ich den Gedanken so ekelig finde, das zu essen. Oder meine Kinder, die durch den Garten laufen, die stecken sich ja auch alles Mögliche dann in den Mund und futtern die Tomaten vom Strauch oder ziehen die Möhren raus und beißen sofort rein. Und ich möchte, dass das gewährleistet ist, dass sie das auch machen können. Also was wir machen, ist, wir arbeiten mit Nutzinsekten ganz viel. Das heißt, allerbestes Beispiel ist eigentlich die Marienkäferlarve, wenn man Blattläuse hat. Das ist ein Wunder, was diese Larven vertilgen an Läusen. Ich hatte das auf einem unserer Agroforstsysteme an den Obstbäumen, also im zweiten Jahr, und war ja noch sehr grün hinter den Ohren und dachte, oh Himmel, jetzt sind alle Bäume voll mit Blattläusen. Das war wirklich ein Schreckensbild, weil die waren übersät, diese jungen Bäume. Und dann habe ich von Marienkäferlarven gelesen und habe mir die im Internet bestellt. Die kommen dann in so kleinen Kästchen und man muss sie in weiße Papiertütchen füllen. Das sind also auch lebendige Tiere. Das heißt, wenn das Paket ankommt, muss man die wirklich sofort öffnen. Und dann hängt man diese Säckchen in den Baum und eine Marienkäferlarve frisst bis zu 1500 Läuse am Tag. Und das hat dann also nicht nur im Obstgarten innerhalb von einer Woche dazu geführt, dass alle Bäume wieder frei waren und wir dann alles voll hatten mit Marienkäfern, sondern auch im Gemüsegarten arbeiten wir regelmäßig damit. Und das ist ganz schön auf dem Markt zum Beispiel, kann ich den Leuten das immer zeigen, die verschiedenen Stadien der Marienkäferlarven, die sich dann irgendwie noch im Fenchel befinden oder sowas. Und neulich haben wir dann sogar gesehen, wie ein Marienkäfer geschlüpft ist. Und es ist wirklich unfassbar, wie gut das funktioniert. Das ist Wahnsinn. Also wir hatten vor kurzem einen größeren Läusebefall auch im Garten. Marienkäferlarven. Der Garten ist jetzt voll mit Marienkäfern und es ist keine einzige Blattlaus mehr zu sehen. Und da gibt es natürlich auch viele andere. Da gibt es noch Schlupfwespen und verschiedene Nematoden, die man dann gegen Schadinsekten, die aus dem Boden kommen oder Würmer etc. einsetzen kann. Die werden dann aufgesprüht in einer Lösung aus Wasser meistens. Das ist dann auch ein bisschen umfangreicher, das aufzutragen, aber das funktioniert auch wunderbar. Und was wir haben gegen so Kohlfliegen und so weiter, sind immer Netze. Das heißt, unsere Beete, die sind immer mit solchen Metallringe, Hoops, also so halbrunde Metallstecken und darüber kommen dann so ganz dünne, ganz engmaschige Netze und die müssen natürlich gut fixiert werden am Boden, damit da die Fliegen einfach nicht reinkommen und an die Kultur. Man hat natürlich immer mal hier und da hat man dann einen kleinen Befall, aber es ist wirklich überhaupt nicht schlimm.
Okay, habe ich mir notiert. Jetzt pass auf, zum Abschluss habe ich noch ein paar ganz kurze Fragen für dich. Und die erste wäre, was sind denn deine liebsten Garten-Gadgets? Gibt es ein Gerät, auf das du auf gar keinen Fall verzichten könntest?
Also in unserem Marktgarten ist es auf jeden Fall die Broadfork. Also es ist eine Grabegabel, glaube ich, auf Deutsch. Also eine große Gabel quasi, könnte man mit sehr, sehr vielen Zinken. Und man sticht die in den Boden rein, relativ tief und wackelt hin und her und belüftet damit einfach das Erdreich. Das ist ein ganz, ganz tolles Tool, besonders wenn man etwas verdichtete Böden hat, die einfach ja auch nicht mehr so viel Luftzirkulation haben. Das ist ganz toll. Also die ist gar nicht wegzudenken. Und dann gibt es noch so kleine Tools zur Beikrautbekämpfung, die einfach sehr, sehr sinnvoll sind. Das ist vielleicht auch einfach so eine ganz klassische Pendelhacke, um so ein bisschen das Beikraut zu entfernen.
Okay, und jetzt Achtung, jetzt wird es ein bisschen philosophisch. Und zwar, wenn du ganz persönlich ein Gartengerät wärest, welches wärst du? Da schlägt sie sich vor den Kopf.
Wenn ich ein Gartengerät, ich wäre eine Giftspritze.
So. Genau das Gegenteil von dem, was du
um
erzählt hast.
Himmels Willen, was wäre ich denn? Ich wäre eine Broadfork.
Du wärst eine Broadfrog. Das ist doch
Ja.
fantastisch. Und wenn du eine Pflanze wärst?
Ach Gottchen, wird das fragen? Eine Pflanze oder ein Baum?
Ach, ein Baum ist erlaubt. Wärst du ein
Na,
Baum?
dann bin ich ein Apfelbaum.
Ein Apfelbaum. Süß. Also die Äpfel natürlich. Schön. Ja, nee, finde ich gut. Ich finde, ein Apfelbaum ist auch was Handfestes. Also den kennt man den und liebt man gerne. So mag ich ihn.
Der ernährt die anderen, das ist doch schön.
Ah, cool. Weil du einen Apfelbaum nicht nur als Ernährung für dich siehst, sondern der ernährt auch die anderen Pflanzen und Insekten mit. Wahrscheinlich ja.
Na klar,
Ja.
alle mögen doch Äpfel gern.
So. Das haben wir geklärt. Okay, Achtung, da kommt jetzt die letzte Frage. Schauen wir ganz bisschen in die Zukunft. Was ist dein Traum oder deine Zukunftsvorstellung für deinen Landwirtschaftsbetrieb beziehungsweise deine Gärten?
Also ich wünsche mir einfach, dass die Gärten weiter gedeihen und wachsen und lange, lange Zeit und viele Generationen Nahrung zur Verfügung stellen. Und dass meine Kinder und Enkelkinder und all deren Freunde und Familien sich daraus ernähren können und das weitertragen in die Zukunft.
Das finde ich ist nicht nur wunderschön, sondern auch ein tolles Schlusswort. Ich würde nochmal versuchen, das, was ich von dir gelernt habe, zusammenzufassen. Und du kannst es dann ja vielleicht ergänzen, was du sowieso tun wirst und mir sagen, was ich vergessen habe. Und zwar als allererstes die Selbstwahrnehmung. Sich selbst nicht als Nutzer der Natur wahrnehmen, sondern als Teil der Natur. Und daraus ergibt sich dann auch, dass ich natürlich auch mich an die Regeln der Natur halten sollte und muss. Und dazu gehört zum Beispiel auch, dass Bäume überall wachsen können oder sollten, auch auf Feldern. Und sie helfen, den Boden zu versorgen, ihn mit Wasser zu versorgen, mit ihren Wurzeln aufzulockern. Und sie geben Leben und Schutz für Insekten zum Beispiel, aber auch Windschutz und Schutz gegen Erosion zum Beispiel. Dann keine Pestizide und Herbizide verwenden, natürlich, weil es zum einen fürchterlich ist, sich vorzustellen, das selber essen zu müssen. Allerdings ist es natürlich wahrscheinlich auch für die Pflanzen bzw. die Tierwelt fürchterlich. Und da helfen Nutzinsekten zum Beispiel, sowas wie Schlupfwespen oder Marienkäferlarven, was ich sehr sympathisch finde, weil ich Marienkäfer fürchterlich süß finde. Und Netze schützen aber zum Beispiel auch. Wenn ich mir zu Hause meinen Garten gestalten möchte, dann bitte darauf achten, dass ich meinen Kompost selber herstelle zum Beispiel, weil Biomasse wertvoll ist und dieser Wahrnehmung sinnvoll ist. Und nicht pflügen, bitteschön, sondern... Und da sind wir bei der Grabegabel. Die Grabegabel benutzen, um den Boden zu belüften. Und dann habe ich mir noch aufgeschrieben als Stichwort demütig Gärtnern. Das finde ich auch schön, einfach wahrzunehmen, dass die Natur größer ist als wir alle und wir nur Teil davon sind und nicht versuchen sollten, sie auszubeuten, sondern mit ihr im besten Sinne zu leben. So, und gutes Saatgut verwenden. Gott, es sind so viele Tipps dabei. Wahnsinn. Maria, was habe ich vergessen?
Hast du gut gemacht.
Ja, da freue ich mich. Dann erwähnen wir jetzt gerne nochmal Selbstversorgung aus dem Garten und The Market Gardener als Bücher. Und dann würde ich sagen, ganz viel Erfolg bei deiner Landwirtschaftsmission und vielen Dank für deine vielen, vielen Ideen und Inputs, die du uns gebracht hast.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Wenn es euch auch so gut gefallen hat, dann hinterlasst uns gerne eine Bewertung oder einen Kommentar, zum Beispiel bei iTunes. Vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren, damit ihr auch die nächste Folge nicht verpasst. Und dann hören wir uns wieder in der nächsten Folge bei Im Traumgarten von dem Podcast von Gardena. Bis dann.